Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute Abend bei unserer Credo-Sendung, heute mit dem Thema Was ist Gnade? Es begrüßt Sie Katharina Fassler. Gnade, das ist ein Wort, das man heute im Umgang nur mehr selten hört. Dann Gnade mit Gott, sagt man vielleicht manchmal. Oder in früheren Zeiten konnte man sich vorstellen, dass ein Untergebener sagte, Euer Gnaden, ich bin bei euch in Ungnaden gefallen. Erweisen Sie mir doch die Gnade, wieder mit Ihnen sprechen zu dürfen. Das Wort, das heute eher im Negativen benutzt wird, wenn man sagt, der und der kannte keine Gnade, er lehnte das Gnadengesuch ab. Dieses Wort Gnade ist für das Christentum ganz wichtig. Daran kommt man nicht vorbei. Es geht nicht ohne Gnade im christlichen Leben. Doch wie genau ist Gnade zu definieren? Was ist Gnade genau? Ist Gnade etwas anderes als Gott? Gibt es viel oder wenig Gnade? Diese Fragen werden wir heute behandeln, und zwar mit unserem Referenten, Weihbischof Dr. Everhard de Jong aus den Niederlanden. Er ist Weihbischof von Roermond seit 1999. Er war davor Studentenpfarrer in Maastricht, aber eigentlich wollte er ja Ingenieur werden. Nach der Priesterweihe hat er in Rom studiert und nach dem Lizenziat hat er in Washington D.C. eine mit der Promotion 1986 abgeschlossen. Ich begrüße Sie heute Abend, Weihbischof Dr. Everhard de Jong. Guten Abend.
Guten Abend. Guten Abend.
Sie wollten eigentlich Ingenieur werden.
Ja, das stimmt.
Und wie kam es dann, dass Sie dennoch Priester und heute sogar Weihbischof geworden sind?
Ja, das ist eine große Gnade.
Dann sind wir gleich beim Thema.
Ja, ja. Nein, das war, weil ich ein Buch gelesen habe, zufälligerweise eigentlich aus der Kost genommen habe. Und dann war es mal einfach klar, Jesus ist da. Und später habe ich dann ja auch immer wieder ein Vorgefühl gehabt, dass ich dann doch nicht zur höheren technischen Schule gehen sollte. Und habe ich gebetet, was ich dann wohl machen sollte. Und dann habe ich ja so eine Eingebung bekommen, Priester werden zu müssen. Und das bin ich befolgt und das hat mir gut gefallen.
Ist das so gewesen wie beim heiligen Augustinus? Tolle und lege, nimm und lies, ich nehme das Buch, ich lese und jetzt ist es mir klar, es ist
ja,
nie vom Himmel gefallen.
Ja, ich habe keine Eingebung gehabt, dass ich das Buch lesen sollte. Ich kam einfach von der Schule nach Hause und hatte nichts zu tun und habe so einfach ein Buch genommen. Das war von einer belgischen Frau, die sagte, dass sie mit Jesus Gesprächen führte. Und das habe ich überhaupt nicht gelesen im Anfang, aber später realisierte ich mich, wenn die Frau jetzt mit Jesus spricht, dann ist Jesus da. Und auf einmal war es mir klar, er ist da. Ich kann nicht ohne ihn. Also die gleiche Abend habe ich noch eine Stunde gebetet. Zum ersten Mal in vielleicht 15 Jahren oder so. Seit meiner Kindheit hatte ich niemals persönlich mehr gebetet. Und das war eine richtige Gnade so. Gnadenmoment. Von dem Moment habe ich immer gebetet und war ich immer sicher, noch immer sicher, dass Gott einfach da ist. Ich spüre ihn tief in meinem Herzen.
Was genau heißt es gerade in dem Moment, Sie haben ein Gnadengeschenk bekommen?
Ja, Gnade, das ist etwas mit Güte natürlich. Ja, das ist etwas Unverdientes. Das Wort Gnade steht gegenüber Natur eigentlich an erster Stelle. Natur, das ist das, was man von sich aus hat. Und die Natur kann natürlich auch ein bisschen krank sein oder verwundet oder nicht gut genug. Und das, was man dann umsonst dazu bekommt, das ist dann Gnade. Und Gnade hat also viel zu tun mit Güte. Derjenige, der gibt, das ist meistens Gott, das Wort kommt dann im Alten Testament natürlich vielmals vor, der ist gnädig, weil er etwas gibt, was er uns nicht verschuldet ist. Natürlich, er ist uns überhaupt nicht verschuldet, denn unsere ganze Natur haben wir auch von ihm. Aber er gibt noch etwas Extras, ein Bonus, könnte man sagen. Gnade ist eigentlich ein Bonus zu dem, was wir schon von Gott bekommen haben.
Ja, da wir schon so mitten im Thema sind, darf ich Sie einfach bitten, fortzuführen mit Ihrem Vortrag über Was ist Gnade?
Dankeschön. Ja, zuerst möchte ich gerne einige Termen unterscheiden voneinander. Ich habe gesagt, gerade Natur und Gnade. Natur ist das, was man von sich aus hat und was auch erkränkt werden kann und was vollkommen sein kann, auch von der Geschichte her, auch von der Erbsünde hier natürlich vor allem. Aber Gnade ist dann dasjenige, was dazu kommt. Und das kann, wie man in der Theologie sagt, geschaffene Gnade sein und ungeschaffene Gnade. Und geschaffene Gnade ist einfach die Stärke, die Tugend, die Güte, die man haben kann, die bekommt man dann von Gott. Aber die ungeschaffene Gnade, das ist die Relation mit Gott selber. Also wenn der Heilige Geist in uns innewohnt, haben wir die ungeschaffene Gnade bekommen. Und dann haben wir also eine Relation mit Gott selber. Und das ist natürlich das Ziel des Lebens, dass wir mit Gott eine solche Relation haben, dass wir ganz erfüllt von ihnen werden. Also Natur und Gnade, das ist ein Gegensatz, könnte man sagen. Oder ein nicht so sehr Gegensatz, aber komplementär. Die zwei brauchen einander. Denn was wir auch sagen, ist, dass die Gnade fortbaut auf die Natur, sie nicht verwüstet. Also wenn zum Beispiel jemand die Gnade hat, ein guter Leiter zu sein, Coach oder ein Leiter, dann kann er auch noch extra Gnade bekommen, damit seine Leidenschaft auch besser funktioniert. Wenn jemand Mutter ist, kann die Gnade kommen und dann wird die Mutter einfach übernatürlich Mutter. Das ist ein anderer Term, den ich jetzt eingeführt habe. Es ist Gnade als Übernatur. Also etwas, was ja auf die Natur hinzukommt. So wie ein Bonus, wie ein Glanz darüber. Das ist eins, Natur und Übernatur und Gnade. Das andere könnte man sagen, und das hängt damit zusammen, das ist die Gegenstellung, die vor allem Paulus macht in seinem Römerbrief. Und es ist Gnade und Gesetz. Da hat Paulus viel darüber geschrieben, dass wir nicht selig werden, nicht glücklich werden können, vom Gesetz nach dem Gesetz zu handeln, den 10 Gebote von Moses. Denn das können wir nicht. Paulus sagt sehr deutlich im Römerbrief, dass das Gesetz eigentlich nur uns verurteilt, weil wir immer nicht das tun, was wir tun sollen. Und dann kommt die Gnade, die durch Christus gekommen ist. Und er sagt sehr deutlich, dass wir nicht selig werden oder gerettet werden vom Dienst des Gesetzes, aber wir werden gerettet durch unsere Glaube an die Gnade Gottes. Und die ist uns erschienen und uns gegeben in Jesus Christus. Also Glaube an Jesus Christus, das hat auch Luther natürlich sehr gut aufgemerkt, Glaube an Christus, das ist dasjenige, was uns frei macht von Sünde und Tod. Und nicht die Werke, die wir machen. Das heißt natürlich nicht, dass Werke nicht auch Gnade sein können. Wir haben den Brief von Jakobus, der sagt, dass wir auch gute Arbeit leisten sollen. Wir sollen nicht nur glauben, so in der Stille oder in einer Ecke. Wir sollen auch Dinge tun. Aber die sind natürlich auch Gnade. Es gab so einen großen Streit zwischen Protestanten und Katholiken. Das ist jetzt ein bisschen, ja, doch ein bisschen weniger natürlich. Auch mit neuen Vereinbarungen. Aber vielleicht bleibt noch immer so ein bisschen, dass die Protestanten von den Katholiken den Eindruck haben, dass wir doch noch wieder zurückgekehrt sind zu Werken. Aber ja, wir verstehen Werke natürlich auch als eine Gnade. Wir können nicht gute Werke tun ohne Gnade. Und deshalb ist es nicht ein Gegensatz, gute Werke und Gnade, aber gute Werke werden in Kraft der Gnade gemacht. Also Gesetz und das Joch des Gesetzes, sagt Paulus auch nochmal, das steht gegenüber Gnade, die uns unverdient geschenkt worden ist in Christus und die uns eigentlich auch höher bringt als jemand überhaupt mit dem Gesetz verbringen könnte. Denn Jesus sagt zum Beispiel im Evangelium, kein Jota wird vergehen vom Gesetz. Nein, es wird nur vollkommener. Man könnte das vergleichen mit einem Viereck und einem Zirkel. Das Viereck, das hat immer noch Ecken. Und wie viele Ecken man auch hat mit einem Viereck, es wird niemals ein Zirkel. Ja, im Unendlichen. Genau. Man könnte sagen, die Gnade, die vollendet dieses Viereck in einen Zirkel, die vollkommen alles. Ein drittes dritte Gegenstellung, könnte man sagen, ist Gerechtigkeit und Gnade. Gnade wird dann gesehen als ein Barmherzigkeit. Und das ist auch ein Terminus, der heute nicht so viel verwendet wird vielleicht, weil wir in einer harten Gesellschaft leben, jedenfalls hier in Holland. Es ist Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie man das auch in der Bibel schon im Alten Testament gesagt hatte. Viel Rache und die Filme, die man im Fernsehen sehen kann oder im Kino, ins Kino, die sind immer rachevoll. Jesus hat gesagt, nein, Gnade, Vergebung, Barmherzigkeit, Güte. Gerade zu diejenigen, die es nicht verdient haben, sonst wäre es keine Güte natürlich. Also die Gerechtigkeit Gottes wird überstiegen von seiner Gnade. Natürlich, Gott ist auch gerecht, aber gerade darin besteht seine Gerechtigkeit, dass er liebevolle Barmherzigkeit ist. Das ist übrigens auch der Titel dieses Buch, was ich dann damals ließ. Die Botschaft der barmherzigen Liebe an die kleinen Seelen. Also Liebe und Gerechtigkeit und Gnade, die stehen ein bisschen gegenübereinander, aber doch auch sind sie zueinander hingeordnet. Und dann schließlich hat man natürlich ein ganz großes Problem, und das werde ich dann auch noch weiter entfalten, Gnade und freie Wille. Es gab im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert einen großen theologischen Streit. Wenn Gott jeder Gnaden geben will und auch retten will, wie ist es dann mit unserer freien Wille? Können wir überhaupt sagen, dass wir eine freie Wille haben, wenn Gott uns immer begnadigt? Und können wir überhaupt die Gnade verweigern, wenn wir so viel Gnade bekommen, dass wir unsere Wille nicht mehr selbst in der Hand haben? Also das war ein großer Streit zwischen einem Jesuiten und einem Dominikaner, Molina und Bagnes. Und ja, der Papst hat schon einmal eingreifen müssen und gesagt, ihr sollt einander nichts verketzern. Aber die Frage ist eigentlich noch nicht gelöst. So, wenn jemand noch eine Lösung hat, ist das noch für die Theologen sehr willkommen. Aber Gnade und freie Wille, natürlich, wir sind frei, die Gnade zu verweigern. Andererseits können wir nicht Gutes willen ohne die Gnade. Zum Beispiel Augustinus, der hat einen großen Streit geliefert mit Pelagius, ein Mönch, der sagte, ja, wir können ja doch jedenfalls noch ohne Gnade etwas Gutes willen. Aber Augustinus hat immer gesagt, nein, gerade auch das Wollen ist schon nur möglich, wenn wir begnadete Leute sind. Also die Gnade spielt eine ganz große Rolle in der Heilsökonomie, in Christus kommen hier auf Erde. Er kommt gerade, um uns Gnade zu schenken, weil wir hatten natürlich nichts verdient. Wir sind Sünder und wir verdienten nur den Tod, sagt Paulus sehr oft. Aber Gott ist so barmherzig, so gnädig, dass er uns etwas gibt, das Leben gibt und die Verzeihung gibt und die lebendige Gemeinschaft gibt, die Kirche gibt, dass er Christus gesandt hat, die natürlich Gnade selbst ist. Das ist personifizierte Gnade, könnte man sagen. Das ist nur Gnade, der auf uns zukommt. Das ist eine kleine Gedankenspiele mit Begriffe. Ich wollte jetzt gerne noch etwas sagen über Altes und Neues Testament mit Gnade. Es gibt im Alten Testament vor allem zwei Termini, die öfters auch mit Gnade übersetzt sind. Und das ist Chanan und Chesed. Chanan, das ist eigentlich die günstige Zuneigung zu jemandem, die Gutgünstigkeit. Und im Alten Testament war das vor allem zum Ausdruck gebracht von, wenn man reich ist zum Beispiel, viel Frauen und Kinder hat, viel Vieh, ein langes Leben, Reichtum, Gesundheit. Also das war mehr eine materielle Güte. Wenn man also jemand sah, der das gut hatte, dann wusste man, Gott ist ihnen gnädig. Natürlich kommt es auch vor, dass Chanan angewendet wird, wenn jemand, der gewonnen hat in einem Streit, die anderen gnädig ist und Verzeihung gibt. Also eigentlich könnte man sagen, im Alten Testament hat Chanan, Gnade, eigentlich zwei Gesichter. Einerseits ist es das eigene Fehlen oder die Notsituation, die Schwachheit, die Einsamkeit, Bedrängnisse von allerlei Art und Elend, die man hat. Und man spürt eigentlich, dass man nicht genug hat. Und andererseits, Gnade gehört dann dazu, dass man Vertrauen auf Gott hat und sich öffnet für das, was Gott extra geben will. Und das kann im Alten Testament vor allem materielle Güter sein, Gesundheit, wie gesagt, und Reichtum. Aber was ist dann im Neuen Testament? Dass die Gnade eigentlich mehr auch etwas Spirituelles wird. Zum Beispiel Jesus ist voller Gnade, Maria ist voller Gnade. Wenn der Engel nach Maria geht, dann sagt sie, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Und das heißt also nicht genau wie im Alten Testament, dass sie reich ist oder ein Mann oder viele Kinder hat, gerade nicht. Denn sie ist voller Gnade auch ohne die Kinder schon. Natürlich, später wird sie dann den Sohn Jesus bekommen, von dem sie sehr begnädigt ist. Aber im Neuen Testament sagt man eigentlich, dass die Gnade nicht unbedingt auch materiell sein muss. Die kann auch geistig sein und spirituell. Ich habe das andere Wort Chesed noch nicht so erwähnt im Alten Testament. Das ist aber auch mehr etwas Gegenseitiges zwischen Gastherr und Gastgeber und Gast und Verwandten und Verbundeten. Und das ist auch da etwas hinzugefügt auf die normale Relation. Also immer kommt wieder diese Bonus auf uns zu, wenn wir über Gnade sprechen. Gehen wir zurück zum Neuen Testament. Eigentlich könnte man Gnade im Neuen Testament auch vergleichen mit Leben. Jesus sagt, Johannes 10,10, ich bin gekommen, sodass sie Leben haben und wohl in Fülle. Also Leben, das ist eigentlich das, was Gnade ist. Und dann ist es dann nicht nur das menschliche Leben, das gesundes Leben, das leibliche Leben oder sogar ein geistiges Leben, aber auch das Leben mit Gott. Wir bekommen im Neuen Testament eine Annahme als Kind Gottes. Wir partizipieren, wir nehmen teil an das Leben Gottes. Und das ist natürlich eine überschwängliche Art vom Leben, die nicht nur hier anfängt, aber auch durchgeht nach unser Tod. Gnade ist nicht nur für dieses Leben hier auf Erde, aber auch Gnade ist etwas Unverdientes, nämlich das Sehen Gottes nach unser Tod. Und das ist natürlich die größte Gnade, die wir nicht verdient haben in unserer Natur. Wir sind sogar nicht imstande, Gott zu sehen. Aber durch die Gnade wird unser Erkenntnis aufgehoben zu einem Niveau, zu einer Qualität, die imstande ist, auch Gott selber zu sehen. Also die Gnade im Neuen Testament ist vielmehr auch hingeordnet auf die Relation, auf unser Verbund mit Christus. Dazu brauchen wir natürlich etwas. Und vor allem sind das die Tugenden. Die werden uns dann geschenkt. Und wir wissen das. Paulus in der ersten Brief an die Korinther, 13. Kapitel, eigentlich schon ein 12. Kapitel, sehr deutlich sagt, dass es viele Gnaden gibt, aber die größte ist die Liebe. Und dann nennt er diese drei theologalen Tugenden, die alle sehr von der Gnade stammen: Glaube, Hoffnung und Liebe. Und es ist durch diese Gnadengaben, die wir bekommen, dass wir heilig werden. Das ist die heiligmachende Gnade. Und da werden wir imstande sein, auch jetzt schon ein bisschen, aber später dann völlig Gott zu schauen und mit ihm eins zu werden. Nicht eins in dem Sinne, dass wir Gott werden, aber doch, wir haben in gewissem Sinne Teil an seiner Natur auch. Wir werden vergöttlicht, wie die alten Kirchenväter sagen. Also das richtige göttliche Leben bekommen. Und das fängt an in der Taufe und das wird verstärkt in den Sakramente natürlich. Eucharistie, vor allem natürlich die Taufe schon am Anfang, aber Eucharistie als Hauptsakrament, aber auch in anderen verschiedenen Stadien unseres Lebens bekommen wir Gnade durch die Sakramente, durch unser Gebet, was natürlich auch ein Gebet ist, eine Gnade ist. Und durch diese Gnade werden wir also selber reicher, verreichert, werden wir eine neue Qualität bekommen, die uns imstande stellt, auch miteinander und mit Gott ein besseres Leben zu führen. Neben dieser heiligmachenden Gnade haben wir auch die Gnade von unserem Lebensstaat, könnte man sagen. So, wenn man Polizist ist, braucht man eine andere Gnade, als wenn man Bischof ist oder Hausmutter oder Professor oder was man dann auch macht und ist. Jedes Leben braucht Gnade in eine eigene Weise. Und Gott gibt dann, wenn wir darum fragen, auch diese Gnade sehr überflüssig. Das Schade ist es aber, dass wir in unserem Leben so wenig auf diese Gnade vertrauen. Ich würde noch mal gerne ein bisschen sagen über diesen Streit zwischen Pelagius und Augustinus. Pelagius war ein Mönch und der hatte so den Eindruck, ja, die Gnade, die brauchen wir eigentlich nicht so. Wir sind schon stark von uns selber und wir sind imstande, das Gute zu tun oder jedenfalls zu wollen. Aber ja, und Gnade, ja, das ist nur für die Schwächeren. Augustinus hat aber gesagt, nein, wir alle brauchen Gnade. Und ich habe das auch mehrmals in meinem Leben erfahren, dass wenn man denkt, es selber zu können oder sogar denkt, es selber tun zu müssen, dass man dann nicht auskommt, dass das dann nicht geht, dass man das Gefühl hat, ja, jetzt versinke ich weg in meine Schwierigkeiten. Aber wenn man dann sich öffnet für die Gnade, so zum Beispiel, ich vergleiche es mal mit einem Regenschirm. Wenn es regnet, soll man, ja, normalerweise macht man das Regenschirm über sich auf. Aber ich möchte sagen, für die Gnade soll man das Regenschirm ja etwas wegholen. Denn die Gnade wohl reinkommen, wo uns völlig durchdringen mit geschaffener und ungeschaffener Gnade. Und ja, das sollen wir uns öffnen. Aber gerade das Öffnen ist schon Gnade, weil wir von uns selber aus überhaupt nicht offen sind für die Gnade. Also wir müssen eigentlich schon übergeben. Aber dann kann diese Gnade in unserem Leben, ja, die kann sogar Wunder schaffen. Ja, Jesu Auftreten in Israel, die 3 Jahre, dass er da herumgelaufen ist und gepredigt hat, das ist ein Leben voller Gnade. Das sieht man auch im Anfang, wenn man die Text von Jesaja liest, dass ein Jahr des Gnadens gekommen ist, weil er gekommen ist. Und ja, wenn Johannes der Täufer dann fragt, bist du dann der, der kommen muss, oder müssen wir noch einen anderen erwarten? Da sagt Jesus, seh mal, was geschieht. Die Blinden sehen, die Tauben, die hören, die Lahmen, die laufen. Und ja, jeder ist froh. Also die Gnade, die leiblich ist anwesend, aber auch vor allem natürlich im Glauben der Leute ist die anwesend. Und das ist eine Gabe. Und das ist vielleicht für uns, die gelernt haben, so viel wie möglich zu packen, zu determinieren, zu festzulegen, zu klemmen und so weiter. Ja, sehr schwierig. Das ist mehr eine fräuliche, eine weibliche, könnte man sagen, Gnade. Gnade ist die Empfänglichkeit. Für Gnade soll man empfänglich sein. Und vielleicht ist in unserer Härte vielleicht ein bisschen männliche Gesellschaft es darum so schwierig, über Gnade zu reden, weil es gerade etwas Weibliches ist, Gnade. Es ist sehr interessant, dass die Gnadengabe vom Heiligen Geist, die dem Geist zugeschrieben werden, zum Beispiel in Galaterbrief, 5. Kapitel, steht das Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Geduld und so weiter, das sind alles sehr schöne Gaben des Heiligen Geistes, die aber mehr den Frau zukommen, könnte man sagen, als den Mann. Natürlich, Männer können auch so sein, aber da sieht man eigentlich, dass Gnade etwas Sanftes ist, dass der Härte des Menschen ein bisschen sanfter wird, dass damit die Leute mehr auf Maria gleichen, die natürlich auch Frau ist und ein Bild der Gnade ist. Die ist eigentlich die personifizierte Gnade, könnte man sagen. Sogar hat jemand mal gesagt, Maria ist die quasi Inkarnation des Heiligen Geistes. Natürlich ist das nicht so, Maria ist einfach ein normaler Mensch, aber sie ist so voller Gnade und gerade in ihr sehen wir also, was Gnade bedeutet. Das ist völlige Zuweide an Gott und völlige Offenheit für den Menschen, aber in großer Liebe und großer Glaube und großer Hoffnung. Maria ist eigentlich das Kulmen, die Höhepunkt der Äußerung der Gnade. Die Gnade ist natürlich, und dann kommen wir zurück auf das alte Problem, wie bekommt man da mehr Gnade? Na, ich möchte sagen, da braucht man einfach zu beten. Wir haben im Evangelium die sehr schöne Text von einem Mann, da kommt zu Jesus zu und Jesus sagt, dann hast du Glauben. Und er sagt, ja, ich glaube, aber komm mein Unglaube zu Hilfe. Und wir können auch sagen, Gott, du hast mich schon begnadigt. Ich denke, die Hörer, die das jetzt hören, die mögen alle wissen, dass sie schon begnadet sind. denn Gott lässt uns nicht alleine. Der Geist ist immer irgendwie sogar schon vor der Taufe anwesend, weil unser Verlangen nach der Taufe, unser Verlangen nach Gott ist schon etwas Gnadenvolles. Aber wenn wir uns dann dafür öffnen, dass der Gnade weiter stromen kann, dass wir fragen, dass die Gnade uns weiter öffnet für weitere Gnaden. Und das ist einfach Fragen. Ich habe mal die Geschichte gehört von Fulton Sheen, das war ein Bischof in Amerika, in den 50er Jahren, der war öfters am Fernsehen und hat mal gesagt, ja, oben im Himmel stehen ganz große Lagerhäuser. Und wenn man dann später oben kommt, dann wird man herumgeschaut und dann sieht man ein Zimmer, das ja eigentlich für diejenige bestimmt war, die jetzt angekommen ist. Und dann stehen da leere Dosen drin, aber auch noch viele vollen. Und da fragt man ja, was sind denn da drin in dieser voller Dosen, die noch in dieser großen Lagerhalle stehen für mich? Ja, das sind all die Gnade, die nicht gefragt worden sind, die schon fertig standen, um zu geben, aber du hast darum nicht gefragt. Also, ja, das war seine Vergleichung und ich denke, das ist eine sehr schöne Vergleichung, dass wir niemals zögern sollen, Gnade zu fragen in unserer Lebenssituation. Natürlich, man kann sagen, es ist jetzt zu schwierig, jetzt kehre ich mich von Gott ab und jetzt leide ich so sehr, das kann Gott nicht sein, ich glaube nicht mehr an Gott. Ja, man kann aber auch das Umgekehrte tun. Er sagt, Gott, ich bin jetzt in solcher Lage, ohne deine Gnade komme ich nicht aus, bitte gib mir mehr Gnade. Und ja, Gott ist so gütig, so ausstrahlend von Güte, dass er immer mehr Gnaden geben will zu uns. Wenn wir darum fragen, wenn wir das, natürlich, er weiß schon, was wir brauchen, auch vor, dass wir fragen, aber wir fragen eigentlich mehr, um etwas mehr zu bekommen, dass wir, damit wir mehr offen sind, etwas mehr zu empfangen, dass wir mehr empfänglich sind, als dass wir darum fragen, weil Gott es noch nicht weiß. Wir fragen eigentlich, um uns selber davon bewusst zu machen, dass wir es brauchen. Also Frage, 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 die Gnade steht offen und das ist die, so wie gesagt, das geschaffene Gnade. Das können materielle Güter sein, das können Tugenden sein, das können ja Leute sein. Manche Leute sind auch eine Gnade für uns natürlich. Auch ein Radiosender wie Radio Horeb ist eine Gnade für die Zuhörer natürlich. Aber vor allem natürlich die größte Gnade ist unsere Relation mit Gott. Und das ist natürlich das Schönste, was wir auch schon hier auf Erden haben können, dass wir wissen, dass Gott uns liebt und dass er alles Gute mit uns vorhat. Dass er uns auch natürlich überprüft, dass er es uns nicht leicht macht. Das hat Maria auch zu Bernadette schon gesagt. Ich verspreche dir nicht, hier in diesem Leben glücklich zu machen, sondern nur im nächsten Leben. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott auch schon jetzt viele Gnaden für uns hat, die wir brauchen in unserem Leben, nicht nur für uns selbst, aber auch für andere Leute. Ja, dann schließe ich mit dem schönen Text von der Korinthiers, ja, mit die größte Gaben, die dann uns gegeben werden kann, wenn wir darum fragen. Das ist eigentlich Korinthiers 13 natürlich. Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder ein lärmender Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte, das sind alle Gnadengaben also, und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte ich aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie eifert nicht, sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Also, das ist eine, ja, die größte Gabe. Jesus sagt im Evangelium, dass das größte Gebot immer ist, liebe Gott über alles und dein Nächster wie dich selbst. Genau. Wenn es eine Gnade gibt, die wir dazu brauchen werden, das ist, denn das ist nicht so leicht, das wissen wir alle. Gott zu lieben, das ist ja, vielleicht in unseren Gedanken leicht, aber wenn es darauf ankommt, ist es ganz schwierig. Aber vor allem die Nächste, die wir jeden Tag begegnen, lieben, auch wenn die uns nicht lieben. Na, ich möchte sie alle zu wünschen, dass sie viel darum fragen, viel zu lieben. Denn ja, das ist einfach wunderbar. Wenn wir einander immer mehr lieben, dann wohnt Gott da, ist der Heilige Geist da. Und warum fragen wir einfach nicht um die Liebe? Das ist unsere Vervollkommnung. Und ja, was wäre schön, wenn wir nicht nur geliebt werden von anderen, aber auch selber lieben und so hier auf Erde wieder ein Paradies schaffen. Mit der Gnade Gottes natürlich.
Hier ist Radio Horeb in der Credo-Sendung heute mit Weihbischof Dr. Eberhard de Jong aus der Diözese Roermond aus den Niederlanden. Er hat gerade gesprochen über das Thema, was ist Gnade? Jetzt können Sie, liebe Hörer, anrufen bei uns und Ihre Fragen stellen oder uns auch erzählen, was haben Sie für eine Erfahrung mit der Gnade Gottes gemacht? Wie hat sich bei Ihnen die Gnade gezeigt? Was ist für Sie Gnade? Wir haben hier mehrere Ansätze gehört. Gnade ist ein Leben in Fülle. Gnade ist etwas Weibliches. Es gibt verschiedene Gnadengaben. Vielen Dank, Weihbischof de Jong, für Ihren Vortrag. Sie haben gesagt, die Natur ist unvollkommen und sie ist unvollkommen, aber sie strebt ja eigentlich nach dieser Vollkommenheit. Wir brauchen also irgendwie diese Gnade Gottes, aber wir haben auch keinen Anspruch auf die Gnade Gottes. Genau. Wie lässt sich das vereinbaren? Also brauchen wir sie dringend, weil unsere Natur ist unvollkommen, aber ja.
Ja, unsere Natur ist natürlich unvollkommen, weil wir die Erbsünde haben. Denn unsere Natur wäre eigentlich schon vollkommen aus Natur, dass, bevor die Erbsünde, könnte man sagen. Aber weil Adam und Eva, unsere Vorfahren, gesagt haben gegen Gott, ja, wir wollen dich nicht eigentlich, wir wollen selber wissen, was gut und böse ist, haben die nicht nur die Gnade verloren, aber auch Teil ihrer Natur. Und die Natur selbst, die wollen natürlich ganz geheilt werden. Unsere menschliche Natur, die ist krank. Wir haben falsche Genen manchmal. Wir haben übererbliche Krankheiten, aber auch Charaktereigenschaften, die nicht mit unserer Natur übereinstimmen. Wir sind ein bisschen losgeschlagen, könnte man sagen. Bestimmte Triebe in uns sind zu groß geworden und sind nicht untergeordnet an der Liebe und an der Weisheit. Und deshalb, unsere Natur verlangt danach, selbst wiederhergestellt zu werden. Aber darüber hinaus fragt die Natur natürlich auch nach etwas, was eigentlich nicht zu ihr gehört, aber was eigentlich noch zugefügt werden kann. Vielleicht könnte man das vergleichen mit einem Eis. Man hat diese Vanilleneis mit diesen runden Eiskugeln, könnte man sagen, und dann kann man noch Sahne dazu machen. Die Eiskugeln an sich sind schon genügend eigentlich, das ist Natur, ist schon lecker. Aber die Sahne, die vervollkommen eigentlich die Natur und macht es noch leckerer. Und das ist auch mit der menschlichen Natur. Natürlich, von uns selber aus sind wir nicht unsterblich. Auch die Natur selbst, auch die nicht geschädete Natur ist nicht unsterblich. Aber mit der Gnade haben wir etwas dazugekommen, bekommen, damit wir wohl unsterblich werden. Und das ist auch mit unserer Kräfte, unserer Güte zum Beispiel. Von Natur können wir schon gut sein, das sehen wir auch mit Tiere. Tiere können einander auch lieben. Aber mit der Mensch hat Gott etwas gegeben, dass diese Güte der Tiere, dieses Altruismus der Tiere eigentlich völlig übersteigen kann, dass wir unser Leben geben können. Ja, kein größer Lieber als kann jemand haben als dieser, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Also, und das schließt alles schön aufeinander an. Also es ist nicht etwas Entfremdetes, wenn die Gnade kommt. Manche Atheisten haben also Angst für Gnade, Angst für Gott überhaupt, dass Gott unsere Freiheit benimmt. Nein, das ist gerade das Gegenteil. Gnade befreit uns von alles, was nicht zu uns gehört. Gnade saubert auch. Das Sakrament der Beichte zum Beispiel. Das ist eine wunderbare Gnade, die uns wäscht von allem Unsauberen und alles Schuldiges und uns wieder herstellt. Nicht nur herstellt, einfach wascht in Waschmaschine, aber auch noch so eine ganz leckere Duft hinzufügt, damit diese Kleider und so weiter sehr schön duften. Und ja, Gnade ist also etwas, was die Kleider von Natur aus nicht haben. Das ist schon Gnade, wenn die gesaubert werden, diese Kleider, oder unser Leib natürlich. Aber da kommt noch etwas hinzu, was nicht nötig wäre, aber was wohl diese Qualität des Kleides und des Leibes und natürlich auch im geistigen Sinne des Geistes viel schöner macht noch, glänzend machen lässt.
Vielen Dank, unser erster Hörer wartet. Wir wollen ihn jetzt gleich begrüßen. Guten Abend, Herr Schröttke.
Schröttke, guten Abend, Herr Weihbischof.
Guten Abend.
Ich habe Ihnen gerne zugehört.
Danke.
Aus dem Hintergrund, ich bin hier, sag mal, bei einer katholischen Gemeinde verfemt, in der evangelischen Kirche für die gleichen Tätigkeiten dann gerufen worden. Und dann habe ich mich halt auch gefragt, wie ist es mit Luther und seinem Sola Gratia, allein aus Gnade? Und gibt es eine Diskrepanz zwischen der Barmherzigkeit oder der Gnade? Also Sie haben da jetzt zu der Barmherzigkeit was gesagt, das habe ich jetzt nicht mehr präsent. Können Sie das nochmal wiederholen?
Ja, na jetzt bin ich aber kein ökumenischer Theologe. Also
nein, es geht ja nicht um Ökumene in diesem Fall.
Was ich sagen möchte, ist, dass im gewissen Sinne Luther und die Protestanten im Allgemeinen eigentlich die Sünde und das weit weg sein von Gott mehr Nachdruck geben als wir Katholiken. Zum Beispiel wir als Katholiken denken, die Natur ist nicht völlig zerstört. Also Leute, die nicht glauben, können auch noch etwas Gutes tun. Die können gute Mathematiker sein zum Beispiel und so weiter. Während für Luther die ganze Wissenschaft oder Philosophie eigentlich, weil die nicht unter die Gnade fallen, eigentlich überhaupt nicht sinnvoll sind.
Da kommen wir mit Goethe in Sinn. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Also wenn Sie jetzt das Beispiel hatten mit dem Eis und das ist an sich lecker. Das ist halt so, wie das interessant ist für Adam und Eva, nach der Erkenntnis zu greifen. Wenn ich jetzt, ich habe einfach mal einen anderen Rückschluss mal gemacht. Paulus sagt, sind wir Söhne Christi, sind wir Erben Gottes. Sind wir aus der Schöpfungsordnung genommen und Gott gleich, sind wir eigentlich auch zur Erkenntnis berufen gewesen. Aber nicht aus unserem Selbst heraus.
Genau.
Und da sind wir jetzt in der menschlichen Ordnung, die Sünde in dem Streben nach dem Selbst. Und die natürliche Ordnung vielleicht ganz schön. Und wir erkennen unsere Gebrochenheit und streben nach Vollkommenheit, aber bleiben im Irrtum. So, und die Gnade ist das Geschenk allein, dass wir sind. Das wissen wir, wenn wir das Geschenk des Glaubens haben.
Aber das ist eigentlich ein bisschen Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten.
Ja.
Ich denke, Protestanten haben mehr, dass die Gnade eigentlich nur von der Außenseite, eine vorgängliche Gnade ist, dass Gott uns annimmt, weil er uns annimmt, weil er uns durch seinen Sohn sieht.
Aber reicht nicht.
Aber das ist nicht Katholik. Also die Katholiken, die nehmen jedenfalls an, dass und ich will auch nicht generalisieren, ich kenne die Protestanten nicht alle, aber jedenfalls ist es bei den Katholiken so, dass wir nicht nur gerechtfertigt sind, weil Gott uns als gerechtfertigt annimmt.
Deswegen,
wir sind auch gerechtfertigt, wir sind auch gut in sich.
Ja, deswegen ist die Taufgnade, natürlich.
Ja.
Sie hatten gesagt, das mit den Streitigkeiten ist noch nicht klar, ob wir wirklich die Fülle der Gnade sind, die Gnade von Anfang an oder so, oder ob wir aus der Gnade überhaupt rausfallen können. Ich denke, es ist ganz einfach. Jesus sagte mal, getrennt von mir könnt ihr nichts tun.
Das stimmt.
Und da sind wir bei diesem Punkt. Wir können natürlich streben und bleiben im Irrtum. Wie soll ich das ansetzen? Ich wollte das mit dieser Barmherzigkeit verdeutlicht wissen. Also mein Ansinnen war, habe ich jetzt mal gelesen, dass eines der vornehmsten Titel, bei der heiligen Gertrud wird das in Helfter schon genannt, aber theologisch ausgeführt, glaube ich, von sogar von Thomas von Aquin, dass Jesus gekündigt der Barmherzigkeit ist. Dass die Barmherzigkeit, das Misericordia, das Erbarmen ist das Ansinnen und die Gnade ist das Geschenk. Und wenn wir das selber an uns reißen, sind wir wie diejenigen, die, sag ich mal, nach dem Baum der Erkenntnis greifen. Da dann sind wir, ja, sag ich mal, das Geschenk reißen wir an uns wie Diebe. Lassen wir uns es annehmen, wie in den Sakramenten, bleibt das Geschenk in seinem Geschmack erhalten. Ich sag mal, so wie wenn wir im Zorn oder im Bosheit die Eucharistie uns greifen, dann werden wir genauso wie jemand, der im stockbesoffenen Zustande jetzt noch eine Sahnetorte essen will. Aha. Da hat er gar nichts von, da wird ihm noch mehr übel. In diesem Zusammenhang. Und dann sind wir doch in der Gnade, aber wir haben die volle Freiheit, sie auszuschlagen, natürlich. Ja, ja. Aber bis zum Ende unseres Lebens läuft uns Gott mit den Gnadengeschenken nach und das ist das Wesen seiner Barmherzigkeit. Mhm. Kann ich das so sehen?
Ja, ich höre nichts, was ich nicht zustimmen könnte.
Also ich habe da lange drum gerungen, weil ich immer denke, es kann in Gott doch gar keinen Widerspruch geben. Warum wird das theologisch immer so gegeneinander ausgespielt?
Ja, aber ich könnte, natürlich, in der Theologie nennt man das Desiderium Naturalis, Videndo Deo. Man hat ein natürliches Verlangen, ja? Gott zu sehen. Also das sitzt schon in der Natur, aber das Verlangen kann natürlich gestärkt werden von der Gnade. Gnade kann auch uns helfen, noch mehr zu verlangen, als wir es schon von der Natur aus machen.
Mhm.
Und ja, so, klar, und natürlich ist die Gnade auch eine Voraussetzung. Eine bestimmte Gnade ist Voraussetzung für andere Gnade. Man kann von zum Beispiel nicht die Eucharistie empfangen, wenn man nicht getauft ist.
Ja.
Und die Taufe ist also, es ist Voraussetzung für die Gnade der Eucharistie.
Ja, das Streben aus dem Selbst heraus, da sind wir ja wieder bei der Erbsünde, das führt ja wieder sozusagen in den Irrtum, in die Verworfenheit. Wir müssen uns also dieses Sehnsucht erhalten, aber das Geschenk in seiner gültigen Form uns geben lassen.
Mhm.
Kann ich das so verstehen?
Ja, aber man hat verschiedene Sehnsucht. Durch die Erbsünde sind natürlich verschiedene Sehnsucht in uns gekommen, die nicht gut sind. Zum Beispiel die Sehnsucht nach uns selbst ist nicht so gut meistens.
Nee, ist richtig.
Und deshalb soll diese Sehnsucht eigentlich ausgeschaltet werden von der Gnade. Andere Sehnsuchte, die können dann ganz gut sein. Vor allem die Sehnsucht nach Gott natürlich. Und die soll nur verstärkt werden. Also die Sehnsüchte, die Passiones, wie Thomas die nennt, die können ein bisschen außer Ordnung geraten und dann ihr eigenes Leben leiden gehen. Und das hat Paulus auch gesagt, wenn mit dem Fleisch, das Fleisch streitet gegen den Geist. Und insofern diese Strebungen des Fleisches nicht die Strebungen des Geistes untergeordnet sind, sollen die eigentlich untergeordnet werden. Und dazu braucht man auch wieder Gnade. Die Kirchenväter zum Beispiel, die sprechen öfters über ihre Passions, die nicht unter den Willen kommen. Und die versuchen das aus eigener Kraft, zum Beispiel Pelagius macht das, ihre schlechte Gesinnungen umzubeugen zu guten Gesinnungen. Aber dann merken die, das geht nicht von selber, das kann ich nicht selber. Dazu brauche ich die Kraft des Heiligen Geistes.
Also das Bemühen als Absichtserklärung und die Bereitschaft, das Geschenk anzunehmen.
Das gehört auch dazu.
Ja,
das gehört alles dazu. Das ist alles Gnade. Ja.
Ja, danke Ihnen. Das war jetzt ganz hervorragend.
Danke.
Danke auch für Ihre Beiträge. Bei Bischof de Jong, kann man wirklich so von Gnade sprechen, dass man sagt, es gibt viel oder wenig Gnade oder ich bekomme viel oder wenig?
Ja, natürlich ist das alles menschlich, aber das könnte man sagen mit Rot. Kann man sagen, dass etwas mehr Rot ist als etwas anderes. Das ist eine Qualität, die auf etwas Zukunft, aber man kann nur sagen eigentlich, wie man das in der Scholastik sagt, dass etwas mehr oder weniger durchdrängt ist oder partizipiert in etwas. Und ja, mehr und weniger Gnade, ich denke wohl, dass man so sagen, man muss menschliche Worte gebrauchen, um etwas Übernatürliches anzudeuten. Und ja, man kann auch sagen, ich liebe dich mehr als ein anderer. Also Liebe ist diese Gnade auch. Und ich denke, wir alle spüren in uns eine verschiedenartige Liebe zu verschiedenen Leuten. Ja, zu meiner Mutter, die liebe ich anders als einen auf der Straße, die ich nicht kenne. Also ich habe mehr Liebe für meine Mutter als für jemand anderes. Also die Liebe kann auch wachsen. Ja, die kann auch vermindern. Ja, das merkt man auch in der Ehe. Nach einigen Jahren ist die Gefahr groß, dass die Liebe etwas weniger wird. Also auch die Gnade, die vor allem besteht in Liebe, die kann natürlich ein bisschen ausgeschaltet werden oder ausgeklammert werden aus unserem Leben. Wir können, und das ist in unserer Gesellschaft sehr große Gefahr, dass wir die Gnade überhaupt nicht mehr sehen. Wir sind sehr pelagianisch in unserer Gesellschaft, sehr vielleicht semi-pelagianisch, wenn man das so will, aber wir denken, alles selber müssen zu können. Wir haben die Technik und wir können alles selber, aber es wäre so schön, wenn die Leute zum Beispiel 10 Minuten pro Tag mal einfach sitzen gehen und sich von der Gnade erfüllen lassen. Die Gnade ist schon da, das ist ein Wasserfall, der auf uns übergestürzt wird und wir brauchen nur zu sitzen und sagen, Gott, komm mal in mir mit deiner Gnade, um mich zu heilen und mich wieder zu stärken. Und es gibt in der Luft, könnte man sagen, um uns herum und in uns schon Gott und Gott seine Gnade, seine Kraft, sein Heil, seine Liebe, für den wir uns nur öffnen brauchen. Und ja, gerade wie ich gesagt habe, das Öffnen selber ist schon auch eine Gnade. Da kann man darum fragen, Gott, öffne mich für deine Gnade. Aber da wird man Wunder bemerken in seinem Leben.
Also wenn Sie regen jetzt die Leute eigentlich an, dass sie morgens aufstehen sollen und sagen, Herr, ich bitte dich, zeig mir heute deine Liebe, zeig mir deine Gnade.
Ja, nicht und mit nur diesem zeige, das ist zu wenig. Aber einfach zeigen, das heißt in ihr Begriff natürlich, dass er etwas tut. Hä? Das Zeigen
ist nicht nur, dass
er uns sehen lässt, wie es geht, aber auch uns erfahren lässt, dass er die Gnade gibt. Und zeigen, ich möchte also ja ganz frech Gott fragen, Gott, bitte, gib mir Gnade heute. Also die Gnade, um ein guter Mensch zu sein und Gnade. Und zum Beispiel hinter in der Kirche hat man gegenwärtig viele Bücher liegen mit Intentionen, mit Gebetsintentionen. Und ich weiß nicht, ob Sie die kennen, das war ein deutscher Priester, der ist in Holland gekommen, in der Kulturkampf, Arnold Janssen. Das war Stifter von der SVD und von die Blaue Schwester, die Steiler Schwestern. Er ist in den Steil gekommen und er hat mal gesagt, ja, wie schade und was es ihn traurig machte, was die Leute in diese Schriften hinter in der Kirche eigentlich fragen. Die fragen nur um Geld und um gute Examen und so weiter. Warum, hat er gesagt, fragen die Leute nicht um Heiligkeit? Warum fragen die nicht um Liebe? Warum fragen die nicht um all diese anderen Gaben, die eigentlich noch viel wichtiger sind und die alle Gnade sind? Und ja, darüber können wir manchmal nachdenken. Manchmal sind wir sehr eingestellt um mehr materielle Gaben. Gesundheit, das ist ja auch sehr wichtig, wollte ich nicht verneinen, aber es gibt noch etwas Wichtigeres als Gesundheit, leibliche Gesundheit, das ist die geistige Gesundheit und noch wichtiger ist natürlich die Heiligkeit. Und das ist auch eine Gnade. Warum fragen wir nicht heute Morgen oder morgen, Gott, mache mich heilig.
Ich begrüße jetzt Frau Humbert aus München bei uns.
Ja.
Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich wollte mich auch ganz herzlich bedanken für den Vortrag. Der war ganz wichtig für mich und einfach auch wollte ich ein kurzes Zeugnis geben. Also ich habe einfach schon ganz viele Gnaden erhalten von Gott und bin sehr erfüllt und sehr dankbar. Habe einen ganz langen Umweg hinter mir über Sekten und ganz schlimme psychische Erkrankungen und bin jetzt seit 4 Jahren katholisch geworden. Und also ich muss sagen, ich habe Gott schon immer gesucht, aber jetzt bitte ich, wie gerade der Herr Bischof gesagt hat, einfach Gott wirklich um Heiligkeit und um Frieden und Liebe für die anderen Menschen. Und das erfüllt mich auch immer mehr. Allerdings, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass ich zwar viel Heilung erfahren habe und Friede, aber auch immer wieder an den Punkt komme, wo ich Schmerzen und Depressionen und einfach dunkle Seiten erfahre. Und da habe ich gemerkt, wenn ich die einfach auch immer wieder in die Anbetung und in die Eucharistiefeier dem Herrn und in die Beichte auch immer wieder hintrage und ihn bitte, dass er mich da begleitet, in diesem Dunkel zu sein bei mir und da sein Licht hinscheinen lässt, dass das ja ein ganz großer Segen und eine ganz große Gnade ist. Das wollte ich einfach sagen.
Das ist ja schön, ja. Sie kombinieren das Leiden und die Gnade und das ist, ja, das ist wirklich das Christentum, könnte ich sagen. Denn das Alte Testament ist noch, ja, Gnade ist eigentlich die Ja, Verneinung des Leidens. Wenn man Gnade bekommt, leidet man nicht mehr. Aber im Neuen Testament kann es zusammengehen. Kann man leiden und im Dunkel sitzen und doch die Gnade bekommen und ausharren. Das, die Gnade des Ausharrens.
Genau, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, also gerade ich habe auch Psychosen gehabt und ganz schlimme Erkrankungen. Und man kann es allein gar nicht aushalten. Mhm. Ohne Jesus ist es nicht möglich. Mhm. Bis zum gewissen Punkt kann man das nicht ertragen. Und es geht nur mit Jesus. Davon bin ich fest überzeugt.
Ja.
Ob man sich bewusst macht oder nicht.
Nein, das ist richtig, denke ich. Man hat auch zum Beispiel in Konzentrationslager mal gesagt, war dann Jesus? Und da hat mal jemand gesagt, da hängt er. Also er ist da.
Ja.
Ich habe auch mal so ein Mann vom Konzentrationslager selber gesprochen, die da drin war. Und die hat gesagt, am bestimmten Moment habe ich wirklich gespürt, er war da. In dieser Hölle war er da.
Ja.
Und dann wird es lebbar. Ja.
Aber es ist doch auch schon eine besondere Gnade oder ein Geschenk, dass man das überhaupt erkennen darf. Und
das
dass man, dass sie die Leiden auch wirklich mitnehmen können und dass sie wissen, wie sie damit umgehen.
Ja,
und jetzt, was das Allertollste ist, jetzt merke ich einfach, dass ich meinen Kollegen und überhaupt anderen Menschen was geben kann von meiner Erfahrung. Mhm. Dass ich einfach gut zuhören kann und...
Ja, wenn man selber da durchgegangen ist.
Genau, und das ist dann nochmal ein Segen.
Ja. Nein, aber man kann das leiden. Das hat selber Fulton Schimmer gesagt. Es ist so schade, dass so viele Gnade eigentlich verloren gehen, weil die Kranken oder die Leute, die leiden, ihr Leiden nicht auftragen. Wie Theresia von Lisieux das gemacht hat. Sie hat all ihr Leiden aufgetragen für die Mission und ist jetzt auch Patronin der Mission geworden.
Ja.
Und Leiden kann auch Gnade sein. Das hängt auch davon unserer Einstellung ab. Aber gerade werden wir dadurch reifer und ich kann es leicht sagen, ich habe noch nicht so viel gelitten, muss ich sagen. Aber
ich denke, meine größte Gnade in meinem Leben war, dass meine Eltern viel für mich gebetet haben. Mhm. Dass die für mich, also ich denke, das ist immer der Anfang, dass irgendjemand für einen betet. Mhm. Also glaube ich.
Ja, nein, das hilft bestimmt. Da bin ich einfach. Auch die Eltern, die denken, wir beten für unsere Kinder, aber wir sehen nichts, die glauben nicht.
Das hat jetzt bei mir fast 50 Jahre gedauert.
Ja, ich habe das auch. Ich merke das auch bei meinen eigenen Brüdern und Schwestern. Ich weiß nicht, ob die zuhören. Ich denke nicht, die sind in Holland. Aber meine Eltern, die beten für die, weil die nicht glauben. Ich bete auch mit. Aber ich sehe Änderungen. Ich sehe Änderungen zugute. Und man soll durchhalten.
Ja.
Da bin ich überzeugt. Und dann die Gnade wirkt.
Ja.
Das Gebet ist sehr kräftig. Und
das
um die Gnade.
Bringt Früchte.
Ja, bestimmt.
Ja. Gut, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen auch Gottes Segen. Und sprechen Sie bald wieder in Radio Horeb.
Dankeschön.
Danke, Frau Humbert.
Gottes Segen. Gottes Segen,
ja. Vielen Dank für Ihren Bericht, für Ihre Erfahrung. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen, Weihbischof de Jong. Wenn man kurz vielleicht zusammenfassen könnte, was ist Gnade? Was würden Sie unseren Hörern mitgeben?
Das ist alles, was wir unverdient von Gott bekommen können. Und es ist viel mehr, als wir denken. Und das sind materielle Dinge, das können geistige Dinge sein, aber vor allem ist es Gott selber. Und ich möchte nur sagen, fragen wir darum. Gott ist so gütig, so voller Gnade und er will uns alle begnadigen, wenn wir nur dafür aufstehen. Und Gnade ist alles Gute, was Gott uns gibt, das wir nicht verdient haben. Also, ich möchte sagen, alles eigentlich.
Also, ja, schon unser Leben, dass wir überhaupt da sind.
Genau, ja, das ist auch schon Gnade natürlich.
Danke vielmals für Ihren Vortrag. Danke, dass Sie heute Abend mit uns waren aus den Niederlanden und Ihnen weiterhin alles Gute in Ihrem Hirtenamt.
Schön. Danke für die Gnade von Radio Horeb. Ein begnadeter Sender und auch die Leute, die das machen. Auch die Techniker und so weiter.
Aber vielen Dank. Dürfen wir einen bischöflichen Segen haben in einer halben Sekunde?
Ja, möge Gott Sie alle segnen und erfüllen mit Heil und Gnade im Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen.